Ja, wir machen weiter in der Predigtreihe Nachfolge hinter Jesus. Und das Thema ist das Evangelium und die Gastfreundschaft. Wenn wir, wie wir heute Morgen gestartet sind mit all dem, wie die Weltgeschichte ist, wie es momentan um uns steht, dürfen, denke ich, wir herausstechen. Dürfen wir jemanden sein, der anders ist. Der nicht anders ist, weil die anderen das wollen, sondern weil der Herr das möchte, dass wir anders unseren Lebensstil führen. Und das ist, glaube ich, was, wo wir Kraft zu brauchen, wo wir Motivation zu brauchen und vielleicht auch Ermahnung. Und ich möchte schon vorab sagen, es kann vielleicht echt persönlich werden, für dich persönlich. Und ich möchte da auf keinen Fall irgendjemanden persönlich angreifen oder sonst irgendwas. Ich möchte nur ein paar Fakten aufzählen, wie wir unseren Weg zu gehen haben. Und ich möchte ja diese Predigtreihe anfangen oder aufteilen in drei Teile. Einmal das Evangelium, also Evangelisation. Der zweite Teil ist dann die Gastfreundschaft. Was ist überhaupt Gastfreundschaft und was hat das mit der Nachfolge zu tun? David hat es schon in den Post reingeschrieben. Und dann am Ende beides zusammen, Evangelisation und Gastfreundschaft. Wie kann ich das vielleicht nutzen? Ja, was hat überhaupt Evangelisation mit Nachfolge zu tun? Das ist, glaube ich, eine ganz einfache Antwort, die wir da geben können. Das ist unsere Aufgabe, dass wir evangelisieren. Jeder an seinem Platz. Alle die, die ihm nachfolgen, dass wir von Jesus weitererzählen. Denn es sollen alle Menschen erreicht werden. Meine und deine Nachbarn, meine und deine Kollegen, meine und deine Freunde. Und ja, für wen ist es einfacher, jemanden zu erreichen, deinen Nachbarn Martin zu erreichen, ist für mich schwer. Ich weiß nicht, was der arbeitet, ich kenne den nicht, ich weiß nicht, wie alt er ist, ich weiß nichts. Dein Job. Du hast deinen Nachbarn. Nicht, ich habe meinen. Jeder hat seinen, da wo wir hingestellt sind. Und dann ist es doch viel einfacher, dass du zu deinem Nachbar gehst, du weißt, wie er tickt, du weißt, ne, wie er, du kennst ihn, ich kenne ihn nicht. Und deswegen hat uns auch der Herr an unseren Platz gestellt. Das ist irgendwie so ein abgedroschenes Wort, jeder da, wo er steht oder jeder da an dem Platz, wo er ist. Aber der Herr hat da ein Ziel mit und der weiß, warum wir da sind. Und ich möchte uns dazu etwas lesen. Wenn jetzt meine Technik funktioniert. Ja, genau. Ja, das kriegen wir hin. Und zwar aus 1. Timotheus 2, 1 bis 4. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebet, Fürbitte und Danksagung darbringen für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Ich möchte mit dem anfangen, worüber ich mir ja irgendwie echt schon lange mal immer mal wieder Gedanken gemacht habe und mir die Frage stelle, warum das überhaupt so schwierig ist, zu evangelisieren und was das Problem ist, was wir haben, was wir aber selber auch sehen. Wir verteilen Hunderte von Gutscheinen und Kalender und unsere Freude ist über 10. Von den Hunderten freuen wir uns über 10. Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, sondern ich will sagen, dass es gut ist, aber es sind nur 10. Wir haben Hunderte verteilt, ich weiß nicht, 600, 700, glaube ich, oder? Über 1000. Über 1000, okay. Das Evangelium zu predigen und den Menschen zu erreichen, denke ich, können wir aufteilen in zwei Seiten. Die eine Seite würde ich bei uns anfangen, das sind wir, die wir vielleicht oft denken, jetzt kommt das schon, jetzt muss ich das noch machen. Es ist viel Arbeit, es ist mit Aufwand verbunden, es ist mit Zeit verbunden, die es kostet, vielleicht auch mit Geld, mit Energie, dann kann ich vielleicht meinem Hobby nicht nachgehen, vielleicht kann ich auch nicht das irgendwie mit einer Arbeit machen, ich muss, keine Ahnung was. Aber irgendwie passt es doch nicht. Und vielleicht hat es auch gar keinen Wert. Aber da möchte ich uns einfach sagen, das ist Quatsch. Gott lässt sich das nicht schenken. Wir haben das vor 2 Wochen von Martin gehört, dass der Petrus einfach während seiner Arbeit gerufen worden ist und ist gezogen, ist gegangen. Hat das getan, was der Herr ihm gesagt hat. Und was war der Lohn? Jede Menge Fische. Jede Menge Fische. Mehr, als dass sie in ihr Boot laden konnten. Und das war für mich nochmal, wo ich das so gesehen habe, so eine Ermutigung. Der Herr lässt sich das nicht schenken, wenn wir machen. Aber wir müssen machen. Also lasst uns doch mehr für unseren Herrn in diesem neuen Jahr einstehen. Mehr für ihn, den Menschen, den Herrn, ja nicht, in Klammer auf, nicht unbedingt groß. Wir müssen unseren Herrn nicht groß machen, sondern wir müssen den Menschen die Größe unseres Herrn zeigen. Unser Herr ist groß über allem. Den müssen wir nicht groß machen, sondern die Größe des Herrn, die dürfen wir und sollen wir und müssen wir den Menschen vorstellen. Wie überzeugt bist du selbst, dass Gott Menschen heute noch retten kann? Eine ganz einfache Frage, aber die wir uns, glaube ich, stellen sollen. Wo es bei mir anfängt, wie überzeugt bin ich, dass der Herr Menschen retten kann? Heute noch. Wie überzeugt bin ich und wie stark glaube ich daran, dass der Herr mich gebrauchen kann, uns als Gemeinde gebrauchen kann, um anderen Menschen den Herrn groß zu machen und ihn vorzustellen? Oder ist mein Ich, mein Gedanken, das alles so voll, dass ich nur abgelenkt bin und der Heilige Geist da keinen Raum mehr hat? Dass der Heilige Geist, klar, sonntags morgens hier mal ein bisschen Raum hat, hier Zeit hat, hier haben wir unsere Ruhe, hier haben wir kein Handy, hier haben wir keine Nachrichten, da geben wir dem Heiligen Geist Raum. Aber wie sieht das in meinem Leben aus? Wie sieht das aus in der Woche? Und ich denke, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, dann wird sich etwas verändern. Wenn wir dem Heiligen Geist mehr Raum geben, wird sich was verändern in unserem Leben, denn Gott will, dass wir unseren Dienst tun als Evangelisten. Weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Lesen wir hier. Wir überlegen uns, Wortcafé machen, ja, nein, wie gestalten wir das? Dann kommen welche, dann freuen wir uns. Dann sind keine da, dann sind wir betrübt, dann fragen wir, warum kommt keiner? Müssen wir irgendwas ändern? Müssen wir irgendwas umgestalten? Ich habe da ein Zitat gefunden von Spurgeon, was ich sehr treffend finde. Ihr schmiedet Pläne und sagt, wenn wir die Gemeinde ein bisschen ändern, dann würde alles besser laufen. Ihr glaubt, wenn ihr eine neue Gemeindeordnung haben oder so, dann wäre alles gut. Nein, lieber Freund, da liegt der Fehler nicht. Es geht darum, dass wir mehr Heiligen Geist brauchen. Das ist die große Not der Gemeinde, und bis sie gestillt ist, können wir reformieren und ändern und reformieren und bleiben doch alles gleich. Alles, was wir brauchen, ist der Geist Gottes. Ich möchte nicht damit sagen, ganz klar nicht, dass wir den Heiligen Geist nicht haben. Das möchte ich auf gar keinen Fall sagen oder dass wir irgendjemandem dazu nahe treten, sondern ich möchte uns einfach nur motivieren und uns aufzeigen, dass wir dem Heiligen Geist mehr Raum geben können in unserem Leben, in deinem Leben. Und wenn wir das tun, dass sich dann definitiv etwas ändern wird. Etwas ändern wird in deinem Leben in Bezug auf unseren Herrn und unsere Mitmenschen. Und dann komme ich schon zu dem zweiten Punkt, warum das Evangelisieren so schwer geworden ist. Die Mitmenschen. Ja, die leben heutzutage in einem Wohlstand, so dass es irgendwie hier in Deutschland jedem so passt. Das ist ja gut, ne? Wir haben, Kühlschrank ist voll und es passt alles. Wofür irgendwas haben? Es gibt die große Akzeptanz. Mach du mal, leb du mal dein Leben, das ist okay. Lass mich aber damit in Ruhe. Ich lebe meins, wie ich das leben möchte. Es wird einfach akzeptiert. Egal wie der Mensch lebt, wie der Nachbar lebt, in was für Verhältnissen, ob er homosexuell ist, ob er uneheliche Verhältnisse hat, in Hurerei lebt. Heutzutage ist es okay. Gott findet das schon gut. Ich mache ja nichts Böses. Ich füge ja keinem Leid zu. Im Gegenteil eigentlich. Ich kümmere mich doch noch um meinen Nächsten. Nächstenliebe. Das steht doch in der Bibel. Das mache ich doch. Liebe ist doch für alle gleich. Und so gestaltet sich die Menschheit Gott, so wie es gerade ihnen passt. Und da möchte ich uns eine Stelle lesen aus 2. Timotheus 4, Vers 3 bis 5. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehren beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeit, tue das Werk des Evangeliums, richte deinen Dienst treu aus. Ja, dass wir, ich denke, in dieser Zeit leben, wo die Wahrheit nicht mehr gehört werden möchte, wo diese empfindlichen Ohren, die hier beschrieben sind, das nicht hören wollen, dass man irgendwie was falsch macht, dass vielleicht was aufgedeckt wird, was falsch ist, dass sie die Menschen Sünder sind, dass sie so, wie sie jetzt sind und leben, nicht zu Gott kommen können. Zu einem heiligen und gerechten Gott können sie nicht kommen. Und das wollen diese Menschen nicht mehr hören. Sie wollen es nicht, weil das macht sie ja klein. Aber das ist das, was zählt. Dass wir anerkennen, dass wir Sünder waren und nur durch unseren Herrn, was wir heute Morgen vor Augen hatten, durch das Werk von Golgatha, dass wir daran glauben und dass er unsere Sünde bezahlt hat. Dass ich, so wie ich bin, Sünder, in Sünde geboren, kann ich nicht zu meinem Herrn kommen, zu Gott kommen. Nein, ich muss es annehmen, dass er für mich bezahlt hat und dass ich schuldig gewesen bin. Aber dann finde ich es auch ermutigend, direkt danach steht, wer seinen Dienst trotzdem treu durchführt, da sollen wir nicht sagen oder kommen, da steht nicht, ja, wenn das jetzt alles so ist, dann lasse ich es einfach so laufen und ich denke mir, naja, dann ist das halt eben so. Dann, wenn das jetzt so schwierig ist und das wird ja, will ja keiner hören, dann lasse ich es einfach. Nein, es steht, trotz der Widrigkeiten, dass wir das Werk eines Evangelisten tun sollen. Und das steht nicht einfach nur so, sondern das steht, dass wir ihn treu tun sollen. Ich glaube, über die Treue kann man eine eigene Predigt noch halten, aber das sei mal dahingestellt. Das ist, finde ich, eigentlich sehr schön, auch wenn das oben die schlechte Zeit beschrieben ist, so wie David heute Morgen das irgendwie so vorgestellt hat. Wir dürfen trotzdem unseren Dienst tun und wir sollen ihn tun. Und dann kommt es nicht darauf an, wie viele Menschen wir für den Herrn vorbereiten. Es kommt darauf an, dass wir unseren Dienst tun. Es geht nicht um die Menge. Martin hatte vor 2 Wochen schon auch gesagt, dass wir das mit den Netzen fischen, dass das rum ist. Dass wir eine große Menge irgendwo erreichen, sondern dass wir mit der Angel da stehen und müßig mit Energie und viel Aufwand Menschen Gottes Größe zu zeigen. Nicht nur zu zeigen, sondern sie auch zu begleiten. Und das ist mehr Aufwand, als wenn man 500 Menschen hat, die sich gegenseitig motivieren, sondern den Einzelnen zu sehen. Und da wünsche ich uns einfach, dass wir uns das im neuen Jahr, dass wir weitermachen oder vielleicht auch neu anfangen, unseren Dienst treu zu tun. Und das nochmal, jeder an seinem Platz, jeder da, wo er hingestellt ist. Ich möchte jetzt noch weitergehen zu dem zweiten Punkt der Gastfreundschaft. Was ist Gastfreundschaft? Gastfreundschaft hat was, kann was mit Essen und Trinken zu tun haben. Gehören 2 Personen dazu. Alleine bringt es nichts, wenn ich mich irgendwo hinsetze und was esse. Ein Ort, es gehört eine Einladung dazu. Ich muss aber auch aufmerksam sein. Wen lade ich ein? Es muss vielleicht ein Vertrauen da sein, dass der sich auch einladen lässt. Dass ich das mit Freundlichkeit tue, dass eine Kommunikation da ist, sonst kann der andere gar nicht wissen, dass ich ihn einlade. Finde ich wichtig, Respekt vor dem anderen, den ich einlade. Dass man miteinander was erleben kann, dass der andere sich wohl fühlt, Wohlbefinden. Es ist das Gegenteil von fremdenfeindlich. Ich glaube, das ist ein Wort, was in den Nachrichten, denke ich, viel unterwegs ist. Und das ist das Gegenteil, was wir ausüben sollen. Und das meinte ich, wir dürfen jetzt in der Zeit etwas anderes sein. Wir dürfen Gastfreundschaft ausüben und nicht Fremdenfeindlichkeit. Wir dürfen dem anderen zuhören, eine Hilfe anbieten, ihm Wertschätzung geben, Nächstenliebe, aber die richtige Nächstenliebe, nicht die ich eben genannt habe. Ja? Dann habe ich ein schönes Bild dazu gefunden. Gastfreundschaft ist die Kunst, seinen Besucher zum Bleiben zu veranlassen, ohne ihn am Aufbruch zu hindern. Und das ist was für mich da nochmal so klar geworden ist, wenn ich jemanden einlade, dass ich ihn nicht zwinge, sondern er frei ist und sich wohlfühlt. Ohne Zwang, sondern in Freiheit das tun dürfen und die Gäste sich wohlfühlen. Ja, Gastfreundschaft ist eine Entscheidung. Ich muss mich persönlich dafür entscheiden, gastfreundlich zu sein. Aber vielleicht auch nicht nur ich alleine, sondern wir als Ehepaar, ihr als Ehepaar, vielleicht auch als ganze Familie, muss ich mich entscheiden, gastfreundlich zu sein. Bei uns ist ja in den letzten Jahr oder Jahren immer ein Mädchen aus der Nachbarschaft. Und da kann ich mich nicht entscheiden, ja, nehme ich auf. Oder die kann bei uns sein. Nein, das machen wir als Familie. Sagen wir, okay, sie kann dabei sein. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man Gastfreundschaft als Einzelperson macht, als Ehe und auch als Familie ausüben kann. Wo wir uns austauschen können, finde ich es aber auch wichtig, dass wir Gastfreundschaft untereinander ausüben. Wo wir uns austauschen können unter Christen, uns gegenseitig motivieren können, stärken können in der Nachfolge unserem Herrn her. Und da möchte ich uns auch eine Begebenheit jetzt einmal lesen, wo sich jemand entschieden hat für Gastfreundschaft. Und das aus 1. Mose 18, Vers 1b. Während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war, und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang des Zeltes, beugte sich zur Erde nieder und sprach, mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Man soll ein wenig Wasser bringen und wascht eure Füße und lasst euch nieder unter dem Baum. So will ich euch ein bisschen Brot bringen, dass ihr eure Herzen stärkt. Danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie sprachen, tue, wie du gesagt hast. Und Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, nimm rasch drei Maß Feinmehl, knete sie und backe Brotfladen. Abraham aber lief zu den Rindern und holte ein zartes und gutes Kalb und gab es dem Knecht. Der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte ihn es vor, und er stand bei ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Gastfreundschaft hat keine Bedingung. Abraham, der kannte die drei Männer nicht, die da kamen, und er hatte keine Erwartung an die, dass wenn die jetzt da sind, dann, naja, dann gebe ich denen was zu essen und dann krieg ich. Nein, das hatte er nicht. Er hatte keine Erwartung. Er sitzt vor seinem Zelt und genießt sein Leben und seine Ruhe und seine Freizeit. Und dann kommen die Gäste. Und mit dem kommt auch seine Entscheidung, was er jetzt tut. Bleibe ich jetzt einfach hier sitzen und genieße meine Ruhe und meine Freizeit? Oder bringe ich mich jetzt ein? Er entscheidet sich für die Gastfreundschaft. Weil sonst hätte ich es ja nicht gelesen. Ne? Auszuüben. Und jetzt wurde ihm klar, es hat jetzt was mit Aufwand, mit Arbeit zu tun, dass seine Ruhe rum ist. Er überlegt nicht lange, ob er alles ordentlich hat. Er überlegt nicht lange, ob die Wäsche weggeräumt ist oder alles pikosauber ist. Die Kinder da noch das haben und was weiß ich. Ich glaube, das ist oft vielleicht auch bei uns so ein Hindernis. Bei mir vor allem. Ich habe von Leni schon oft gehört, das macht dich doch nicht verrückt. Wir leben doch hier. Wir haben noch drei Kinder. Es ist doch das normale Leben. Was sollen die anderen denn denken, dass wir nur da sitzen und ein Däumchen drehen? Ist was Wahres dran, aber ich muss das noch lernen, weil man will ja ein ordentlicher Mensch sein und es den Gästen so schön wie möglich machen. Ich weiß nur nicht, ob die Menschen oder die Gäste, die einen besuchen, ob die das unbedingt wollen, dass alles so sauber ist, dass mega sauber ist und mega ordentlich. Vielleicht denken die dann auch und, was sind das denn für Menschen? Oder zeige ich einfach, dass ich ein normaler Mensch bin und auch ganz normal lebe und dass da mal Teller und der Topf noch auf dem Herd steht. Ja, aber ist doch so. Ich mache mich doch da dann verrückt mit. Aber was denkt der andere denn dann? Ja, der hat das alles geplant und gewartet, nur dass jemand kommt und jetzt endlich ist jemand dann doch gekommen. Also, lasst uns echt sein und den Menschen begegnen, so wie wir sind. Wir sind nichts Besseres. Was Abraham jetzt hier macht, der tischt natürlich übertrieben auf. 3 Maß Mehl, 20 bis 25 Kilo Mehl, soll die Sarah mal eben kneten und backen, Fladen vom Backen. Für 3 Leute. Da war keine ganze Mannschaft, sondern da waren 3 Leute. Und da geht er hin aufs Feld und holt einen Rind. Ja, läuft kein halbes rum oder so, muss ein ganzes schlachten. Ne? Abraham lässt sich da nicht lumpen und er sorgt. Und er ehrt seine Gäste dadurch, dass er ihnen das alles darreicht. Er bringt den Männern das alles und er isst noch nicht mal selber mit. Das würde mir jetzt sehr schwer fallen, wenn da ein Rind liegt und ich nicht mitessen darf. Aber er soll, glaube ich, zeigen, dass er seinen Gast einfach ehrt. Ja, und wirklich wahrnimmt und dass die Männer gestärkt werden in Hülle und Fülle. Jetzt kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ist das Ganze denn die Mühe wert? Ist das Ganze denn die Mühe wert, wenn ich jemanden einlade, mich vorher vorbereite, einkaufe, mache und tue, Geld investiere und Zeit und dann noch die Zeit mit dem Gast und danach, wenn der weg ist, muss ich auch noch alles aufräumen, ist es denn die Mühe wert? Bei manchem denkst du dir auch, hätte ich mir auch sparen können, das ist das Menschliche, denke ich. Aber das sollte nicht unser Gedanke sein. Ich denke, unsere Gastfreundschaft sollte nicht darauf ausgelegt sein, was springt da bei mich für mich rum. Ja, jetzt habe ich so viel investiert, was bleibt bei mir? Und ich möchte uns ja auch dazu etwas lesen, weil es sollen nicht meine Worte sein, die uns da weiterhelfen, sondern das Wort Gottes, und das steht in Hebräer 13, Vers 2, ich denke, viele kennen den Vers schon. Vernachlässige nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche, ohne ihr Wissen, Engel beherbergt. Abraham wusste am Anfang gar nicht, dass es Engel waren. Es waren nur 3 Männer, die vorbeikamen. Aber am Ende stellt sich raus, es waren 2 Engel und die Engel des Herrn. Und diese Engel sind gekommen, um ihn zu segnen, um ihm zu sagen, dass Sarah nächstes Jahr ein Kind bekommen soll. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass jeder, der einen Gast zu Hause hat, dass er einen Engel zu Hause hat. Aber jeder, der Gastfreundschaft ausübt, einen Segen erhält, einen Segen bekommt dadurch. Und bei Gastfreundschaft geht es nicht um die Menschen, die irgendwo in irgendeiner Stadt leben, die vielleicht im Ausland sind oder sonst wo, sondern da geht es um die Menschen, ich habe das eben schon gesagt, da geht es um die Menschen in unserer Umgebung, die uns umgeben. Menschen, wo du vielleicht weißt, dass sie einsam sind. Vielleicht auch Menschen, die einfach mal jemanden zum Reden brauchen. Und ich denke, dass da schon die Gastfreundschaft anfängt. Die fängt nicht erst dann an, wenn derjenige oder der Gast bei mir zu Hause auf dem Sofa sitzt, sondern es fängt mit der Einladung an, mit der Kommunikation, mit dem Zuhören, mit den Menschen erstmal wahrnehmen und sehen, aktiv auch mal seine Mitmenschen zu sehen. Ich denke, dass unser Leben durch Gastfreundschaft erfüllter und schöner werden kann. Dass wir uns gegenseitig auch, Freude bringen können. Ob wir das untereinander hier als Christen tun oder ob wir das mit Menschen tun, die uns in der Nachbarschaft leben, die keine Christen sind. Es wird schöner und entspannter, aber nicht entspannter. Ja, es hat was mit Aufwand zu tun. Und es kostet uns Minimum Zeit. Und wenn wir unseren Tagesplan sehen, Zeit ist das Wenigste, was wir haben, eigentlich. Aber der Herr lässt sich das nicht schenken. Jetzt möchte ich weitergehen zu dem dritten Punkt. und das Evangelium oder Evangelisation und Gastfreundschaft zusammenzubringen. Die Gastfreundschaft als Türöffner zu nutzen. Ich habe eben gesagt, das soll keine Erwartung haben an den Gast, der bei uns ist. Aber ich denke, das ist uns auch klar geworden. Ich denke, hier können wir von Jesus lernen. Und lasst uns einen Blick darauf werfen, wie Jesus das gemacht hat. Er hat sich Zeit genommen, mit den Menschen zu essen und zu trinken. Wir lesen im Lukas-Evangelium 50 Mal einen Hinweis auf Essen. Da habe ich auch ein Zitat gefunden, was ich ganz gut finde. Im Lukas-Evangelium geht Jesus entweder zu einer Mahlzeit, ist bei einer Mahlzeit oder kommt von einer Mahlzeit. Es war auf jeden Fall immer Essen im Spiel. Das hat mir echt gut gefallen. Also Essen und Gemeinschaft, das liegt mir dann wohl. Kommt drauf an, was es zu essen gibt. Nein, Spaß. Bei dem Kalb bin ich dabei. Genau. Wir können von Jesus lernen. Und da möchte ich uns eine Stelle lesen aus Lukas 19, Vers 5 und 6 und Vers 9. Und als Jesus an dem Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Murren und kein Bock. Und dann habe ich so viel Arbeit und dann muss ich jetzt noch kochen und ich muss noch das und das machen und dies und das und eigentlich habe ich keine Zeit. Nein, nehmt ihn auf mit Freude. Das war nochmal so neu. Er nimmt ihn auf mit Freude. Er macht es gerne. Und dann sagt Jesus in Vers 9, und Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abraham ist. Jesus macht hier etwas ganz Untypisches. Er lädt sich da selber ein. Ich denke, es ist bei uns heutzutage nichts anderes. Wenn ich mich irgendwo zum Essen einladen würde, ist es, glaube ich, komisch. Weil Essen und Trinken, das Abendessen, sage ich jetzt mal, doch irgendwo, oder Mittagessen, es ist was Privates. Wir Deutsche, wir essen doch so unseres und dann ist das doch mein Privates. Und ich hatte neulich noch der eine Freund aus Berlin, als sie bei uns waren, er sagte so: Christoph, kannst du mir das aus dem Kühlschrank holen? Ich so: Hey, warum denn? Der Kühlschrank ist doch da, geh doch da hin, dann nimm dir das da raus. Nee, das war ihm nichts, sagt er, das war für ihn gar nichts. Ne? Dann habe ich gesagt: Ja, aber es ist doch, ne? Kannst du doch machen. Also, es ist etwas Privates mit unserem Essen und der Herr lädt sich einfach bei ihm ein. Und das ist, finde ich persönlich, oder wir, glaube ich, in unserer Kultur, das ist etwas, eine Grenzüberschreitung ist, wenn es jetzt einfach sagt: Ich komme jetzt zu dir und dann esse ich bei dir. Ja, aber ich muss ja erstmal gucken und ja, wir wollten aber jetzt doch als Familie und nee. Jesus macht das anders. Jesus muss sich auch später anhören, dass er ein Freund der Sünder ist und ein Fresser und Weinsäufer, aber das war Jesus egal, weil er die Menschen von Herzen liebt. Und diese Gastfreundschaft kann aus fremden Menschen, wenn wir jemanden einladen, Freunde machen. Und aus diesen Freunden können Mitmenschen werden. Ich habe hier extra stehen können, weil nicht jeder, dem wir einladen, zu Hause das Evangelium bringen, wird einmal den Weg zu dem Herrn finden. Es ist seine eigene Entscheidung. Aber was wir trotzdem üben können, ist die Gastfreundschaft. Und unseren Herrn damit ehren und seine Größe zeigen. Ein weiterer Punkt ist auch, dass ich das eigentlich mega gut finde, diese Gastfreundschaft und das Evangelisieren. Das kann jeder tun. Ich brauche dafür kein eigenes Zuhause. Ich brauche dafür kein Studium. Jeder kann Gastfreundschaft und Evangelisation ausüben. Wir brauchen dafür vielleicht einen Tisch. Wo der steht, ob der zu Hause steht oder bei Meckes steht oder irgendwo im Restaurant, ist ganz egal. Wir können Menschen Zeit geben und Menschen mit Zeit verbringen. Und mit Menschen Zeit verbringen. Ich möchte jetzt zum Schluss noch ganz kurz eine Geschichte erzählen, oder ja, wo ich vor einem Jahr habe ich die Geschichte angefangen. Da ging es um meinen Geburtstag, dass mein Arbeitskollege da war und wir gesprochen hatten und er gesagt hat: Christoph, ich bin zu schlecht, dass Gott mich annehmen kann. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Und dann sagte er: Ich möchte auch nicht, dass du betest oder sonst irgendwie was. Er wollte das nicht. Und jetzt vor, weiß ich gar nicht, ein Monat, zwei Monaten war ich da oben Und er hat gesagt, du, ich komme zu dir, du brauchst dich nicht kümmern, ich kauf ein, ich koche für dich und wenn du von deinem Termin zurückkommst, dann steht das Essen da. Ist er jetzt alleine. Und dann sagt er, ja, aber ich habe noch, dann ist meine Freundin dabei. Ich so, okay, dann ist er so, dann muss ich ein bisschen mehr einkaufen, dann machen wir das so. Und wo wir am Tisch saßen zusammen, sagt er zu mir, Christoph, ich weiß, kommt jetzt komisch, aber kannst du beten? Kannst du beten, für das Essen danken und für uns beten? Da ich, das kann ich gerne tun. Wenn du das möchtest, kann ich das machen. Ich möchte nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwo, was weiß ich, mich in den Vordergrund stellen, sondern ich möchte zeigen, dass der Herr wirkt. Dass der Herr durch Gemeinschaft und durch, wenn man investiert, wirken kann und Menschen verändern kann, dass wir, du und ich, wir können Menschen Raum und Raum bieten, wo Menschen sich verändern können, wo sie Veränderung erleben können. Und das Stück für Stück und Mahlzeit für Mahlzeit können wir Gastfreundschaft ausüben. Und das ist, glaube ich, ein hohes Gut, welches wir haben und auch nutzen sollten. Und das wünsche ich uns einfach, dass wir unsere Mitmenschen sehen, dass wir sehen, wo wir Gastfreundschaft ausüben können und wo wir das Evangelium weitergeben können. Ich sage immer, wenn ich jemanden zu Hause habe, dann ist es ja einfach, der kann ja nicht so schnell weglaufen. Am liebsten habe ich den auch im Auto sitzen, weil dann ist eh vorbei. Also, ne, dass wir die Menschen doch wirklich sehen und nutzen, das Evangelium und diese Freiheit, die wir momentan noch haben, hier in Deutschland, dass wir sie ausnutzen und das Evangelium weitergeben. Und ja, ich denke, dass es ein wichtiger Punkt ist in der Nachfolge hinter unserem Herrn her, dass wir das machen, dass wir Einsatz zeigen und die anderen Dinge vielleicht auch mal zurückstecken. Ich muss mir das selber ganz klar sagen, dass manche Dinge vielleicht zu weit im Vordergrund sind und ich das zurückstecken muss, dass ich mehr investieren muss in das, was der Herr möchte, dass der Evangelium weitergeht. Ich hatte gestern noch mit einem Missionar gesprochen, der ja weltweit unterwegs ist. Es ist der Schwiegervater oder in Spee von meiner Schwägerin. Und der sagte nur, ist Nepalese, und der sagte nur so im Gebrochen, Christoph, nicht sagen, machen. Machen, machen, machen. Und nicht einfach nur, ja, das Wissen hier oben, das bringt nichts, du musst es tun. Und das fand ich nochmal so schön und motivierend, auch für heute, dass wir das doch wirklich in die Hand nehmen. Für 2026 vielleicht uns irgendwas vornehmen, wen wir einladen wollen, mit wem wir Gastfreundschaft ausüben wollen und das Evangelium bringen wollen. Und dann, ja, wünsche ich uns einfach wirklich Gottes Segen für die Woche und vor allem für die Nachfolge hinter unserem Herrn her.